Herzlich willkommen bei Message macht Medien, dem Videopodcast von Krone TV. Als Experte für Medien und Politik möchte ich mit Ihnen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Dazu spreche ich mit ausgewählten Gästen über geheime Strategien, über verborgene Codes und Mechanismen der Öffentlichkeit. Zur Klarstellung, ich bin kein Journalist, ich war mal einer, ich bin kein Politiker, ich werde nie einer, sondern es geht um Message, Macht und Medien. Und unser heutiger Gast ist das mediale Mastermind des ungarischen Premierministers Viktor Orbán, Herr Zoltán Szalai. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Vielen Dank. Diese Vorstellung ist ein bisschen übertrieben. Also.
Na, Sie sind der Generaldirektor des MCC, der Matthias-Corvinus-Stiftung, des Matthias-Corvinus-Kollegiums. Das ist eine Bildungs- und Medieneinrichtung, die Orbáns Partei Fidesz nahesteht. Sie sind Buchautor, Sie sind Germanist, Sie sprechen daher auch sehr gut Deutsch. Und wir treffen uns in einer sehr spannenden Zeit, weil am kommenden Sonntag sind die Wahlen in Ungarn. Über die Wahlen möchte ich natürlich auch sprechen, aber ich würde gerne über Sie und Ihre Rolle gerne sprechen zu Beginn, wenn das für Sie in Ordnung ist. Sie sind nicht nur der Generaldirektor des MCC, Sie sind auch Chefredakteur von einem Flaggschiff der Kesmer Medienstiftung, die gehört auch dem MCC. Und ich habe ein bisschen versucht, Ihre Rolle zu definieren. Ich glaube nicht, dass Sie dieser klassische Spin-Doktor sind, der so jeden Tag mit Medien kurzfristige Agenda-Setting betreibt und auch nicht so dieser Parteitaktiker und Parteistratege mit langfristigen Strategien. Sie sind aber seit 2009 an der Seite von Viktor Orbán, also schon sehr lange, von Beginn eigentlich kann man fast sagen, also zumindest seit er Premierminister geworden ist. Ist Ihre Rolle so etwas wie der publizistische Chefideologe oder ein medialer Vordenker für Viktor Orbán? Kann man das so sagen?
Also Sie haben das sehr schön beschrieben und gesagt, aber das stimmt so nicht. Okay. Ich bin Chefredakteur von Mandiner, aber Cashmore hat nichts mit MCC zu tun. Also das war der vorige Besitzer von Mandiner. Der jetzige Besitzer von Mandiner ist MCC. Mhm. Aber Cashmore und MCC haben nichts miteinander in diesem Sinne zu tun. Und ich bin seit 2009 bei MCC. Aber seit 2009, also da war MCC eine kleinere Einrichtung, eine wichtige Einrichtung. Also MCC wurde 1996 gegründet. Das Ziel war immer, talentierte Jugendliche zu fördern, da aber auch nebenbei viele Events, viele Veranstaltungen bzw. auch Forschung zu betreiben. 2009, im Januar, war ich der Chef von MCC geworden. Damals war MCC eine viel kleinere Einrichtung und eigentlich diese Hintergrundrolle und so weiter, das stimmt bestimmt so nicht. Ich würde sagen, auch heute ist das sehr übertrieben. Aber damals noch, ich weiß gar nicht, wann ich erst zum ersten Mal Viktor Orbán getroffen habe, aber bestimmt Jahre nach 2009. Also okay. das stimmt so nicht. Und mit Mandiner, ich arbeite mit Mandiner seit 2017, glaube ich, bin ich der Verleger, dann nachher Chefredakteur der Wochenmagazin, also des Printmagazins von Mandiner. Das war auch eine ganz kleine Geschichte, wie ich das angefangen habe. Das ist dann immer ständig größer geworden.
Okay. Aber ich habe mir das angeschaut. Sie sind schon eine wichtige Figur, auch in der Vernetzung von internationalen Politikern. In diesen Räumlichkeiten hier, wo wir uns befinden, hat gestern der Vizepräsident der Vereinigten Staaten, J.D. Vance.
Heute.
Aber die Sendung wird erst morgen ausgestrahlt.
Ich habe uns verraten.
Also, kein Problem, heute und morgen wird die Sendung ausgestrahlt. Okay. Sie hatten auch hier in diesen Räumlichkeiten oder zumindest in einer Ihrer Sendungen Marine Le Pen, Alice Weidel von der deutschen AfD, Tucker Carlson, ein amerikanischer Journalist, der der neuen Rechten zugeordnet wird. Und Sie sorgen auch für ein gewisses Framing. Also von Ihnen kommen Begriffe wie nationale Identität, dann so ein Schutzwall gegen die Wokeness. Und was auffällt, also es gibt sehr viele solche publizistischen, sage ich jetzt einmal, Vordenker. Ich bezeichne es einfach so, bei Wladimir Putin ist das Alexander Dugin mit seinem Konzept des Neo-Eurarismus, bei Gerhard Schröder, deutscher Kanzler, war es Bodo Hombach, die neue Mitte war das Konzept, Tony Blair, William Galston mit die neuen Demokraten, John F. Kennedy, Arthur Schlesinger mit die neuen Grenzen. Und was auffällt, die waren alle nicht operativ. Sie sind auch sehr operativ, also Sie sind der Leiter der Bildungseinrichtung, Sie sind Chefredakteur, Sie vernetzen international. Sind Sie vielleicht, wenn Sie das mit dem Vordenker ablehnen, eher so etwas wie ein Architekt der Ideologie von Viktor Orban?
So wie das 2009, als ich angefangen habe, war eine der Ideen, dass, also ich denke, wenn was macht MCC? MCC ab dem 10. Lebensjahr eigentlich bis zu den Doktorandenstudien versucht, talentierte Jugendliche zu fördern. Die gehen zur normalen Schule oder zu ihrer normalen Schule, zum Gymnasium beziehungsweise auch zu ihrer Universität, je nach Altersgruppe. Und zusätzlich kommen sie zu MCC, wo sie eine extra Ausbildung bekommen, wo sie extra Wissen, extra Fähigkeiten erlernen können. Und 2009, wo die Idee kam, also dass man will immer besser werden und wie kann man eine Institution wie MCC, was auf Unterricht, was auf Akademie, was auf Forschung, aber auch eine Art Think Tank funktioniert, entwickeln, dass man internationale Beziehungen entwickelt. Und 2009, ich erinnere mich, ich habe die Themen angeschaut, wo wir zuerst gedacht haben, das sind für MCC interessant. Einfach die wichtigsten Professoren und Denker weltweit angeschrieben und die eingeladen. Und das war dann erstaunlich, weil mit der Zeit haben immer mehr Leute zugesagt, dass sie gerne zu MCC kommen. Immer wenn Leute hier waren, sie haben sich wohl gefühlt, sie hatten eine sehr gute Beziehung mit den Studenten aufgebaut und dann haben sie das uns weiterempfohlen. Und so Jahr für Jahr hat sich das entwickelt, dass MCC immer größere internationale Beziehungen hat. Also das ist die institutionelle Entwicklung. Mhm. Gleichzeitig auch die politische Entwicklung von Ungarn war international immer interessanter. Wenn man, sagen wir, 2005 oder auch 2009 jemanden angeschrieben hat, war das viel schwieriger, jemanden nach Ungarn einzuladen. Heute ist das wirklich eigentlich, also unabhängig davon, ob jemand jetzt konservativ ist oder liberal eingestellt ist oder links eingestellt ist, wer intellektuell interessiert ist, der kommt gerne nach Ungarn, weil er einfach verstehen will und weil er viel von Ungarn gehört hat. Und deshalb ist es einfacher, diese Leute hierher zu holen.
Okay, ich habe es eingangs erwähnt, am kommenden Sonntag sind Wahlen. Viktor Orban hat seit 2010 viermal kandidiert und die Wahlen gewonnen, immer sehr klar und immer sehr eindeutig. Diesmal scheint es so zu sein, dass es nicht mehr so klar ist. Es gibt solche und solche Umfragen. Manche Umfragen sagen, dass die Partei von Peter Maccsa Tisse mit bis zu 20% Vorsprung vielleicht sogar gewinnen könnte. Andere sagen, dass die Partei Fidesz von Viktor Orban vorne ist. Manche sagen Kopf an Kopf. Was ist Ihr Gefühl, was ist Ihre Einschätzung? Wie geht es aus am Sonntag?
Es ist sehr schwierig einzuschätzen. Also mein Gefühl ist, dass Fidesz die Wahl mit 3, 4, 5% gewinnen wird. Also das ist sozusagen, wie ich die Situation
sehe. Ist es knapper als
viel knapper. Also ich denke, okay, Das wird deutlich knapper als zuletzt. Also der höchste Wahlgewinn von Fidesz war 2022. Das war auch eine Zweidrittelmehrheit, aber mit 54%. Ich denke, diesmal wird es deutlich knapper und die Situation ist selbstverständlich alle Wahlen sind anders, das sagen wir immer so. Aber ich denke, das ist jetzt anders. Der größte Unterschied, was ich in dieser Wahlperiode beobachte, beziehungsweise in dieser Wahlkampagne, ist der Druck von außen. Also es war immer...
Mit außen meinen Sie Ausland?
Also nicht aus dem Ausland, ja. Also wenn man einfach anschaut, welcher Druck aus Brüssel kommt, auch Tag für Tag in dieser Kampagne, aber auch die letzten Jahre, der finanzielle Druck, wo der Entzug von Finanzmitteln oder die Strafe für die Migrationspolitik täglich zahlt Ungarn 1 Million Euro, weil er nicht die Migrationspolitik der EU übernimmt und die Südgrenze so schützt, wie das in den ungarischen Gesetzen vorgeschrieben ist.
Kann es nicht auch ein bisschen zu tun haben mit der Rolle von dem Herausforderer Peter Matja, dem Parteiobmann von Tisse? Entscheidend bei der ungarischen Wahl ist ja immer die Landbevölkerung, habe ich gelesen, wenn das so, oder zumindest für den Erfolg auch von Fidesz. Und die Partei Tisse von Peter Matja, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, heißt ungarisch Partei für Respekt und Freiheit. Aber es ist auch ein Wortspiel, weil Tisse ist auch der ungarische Name für die Theiß, also ein großer ungarischer Fluss.
Das ist der zweitgrößte Fluss.
Fluss. Und so habe ich das verstanden. Die Donau, die steht für Budapest und für die Regierung. Und die Theiß, also Tisse, steht so für das wahre Ungarn, für die ländliche Identität. Und das ist so ein bisschen ein Schachzug von Peter Matja gewesen. War das von ihm klug, dass gerade im Wissen, dass für Fidesz, für Orbáns Partei, die ländliche Bevölkerung so wichtig ist, auf dieses Symbol zu setzen? War das klug?
Ich denke, das war eher ein Zufall, weil diese Partei wurde nicht von Peter Matja gegründet, sondern als er bei den letzten Europawahlen wollte er als Partei ins Rennen gehen. Und da hat er einfach rumgeschaut, welche winzig kleine Partei, es gibt Dutzende von Parteien, die eingetragen sind, aber keine politische Aktivität haben, weil irgendwelche Begründer einmal eine Idee gehabt haben, sowas zu machen. Und diese Tisza-Partei war so eine Partei. Also das wurde vor Jahren von irgendwelchen Leuten, ich glaube in Eger gegründet, aber das weiß ich nicht genau. Er hat dann einfach mit verschiedenen Kleinparteien, also diese nicht existierenden, aber eingetragenen Parteien sich hingesetzt und er hat einfach einen Deal gemacht mit den Begründer. Und das war dann diese Tisza-Partei, das von jemand anderem auch der Name. Und alles, das ist nicht von Peter Möller, er hat einfach geschaut, er wollte bei diesen Wahlen laufen, er wollte das nicht eintragen, weil das hätte dann viel länger gedauert, wenn man das neu einträgt. Und er hat diese Partei einfach nur übernommen. Heute, wenn wir die verschiedenen Umfragen anschauen, dann ist Tisza generell wie die Opposition viel stärker in Budapest. Also ich denke, in Budapest wird die Tisza-Partei einen großen Gewinn machen, aber auch bei den Wahlen 2022 von den Wahlkreisen konnte Fidesz nur einen einzigen gewinnen und die restlichen 16 hat die damalige Opposition, obwohl Fidesz damals mit mehr als 50% landesweit gewonnen hat. Das ist heute, also ich denke, bei dieser Wahl wird es auch ähnlich. Also die Budapest und die größeren Städte tendieren eher zu Tisza, die ländlichen Wahlkreise eher zu Fidesz.
Wir haben zuvor gesprochen über die Wahlauseinandersetzung. Am Sonntag sind Wahlen in Ungarn und die ländliche Bevölkerung, die da ein wichtiger Faktor ist. Und da gab es zuletzt eine sehr kritische Dokumentation von der britischen BBC unter dem Titel Price of a Vote, also der Preis einer Stimme. Und in dieser Dokumentation gibt es den Vorwurf gegenüber der Partei Fidesz, dass Stimmen gekeilt oder sogar gekauft würden für Geld und teilweise sogar für Brennholz. In den Medien in Ungarn, in den traditionellen Medien, war das kaum ein Thema. Aber auf YouTube hat das Video schon nach 2 Tagen über 1 Million Zuseher gehabt. Und es ist schon ein bisschen ein Thema, soweit ich das sehe, in den sozialen Medien. Ich will jetzt gar nicht auf die Vorwürfe eingehen. Sie können, wenn Sie wollen, aber um das geht es mir gar nicht. Mir geht es eher um die Art und Weise, wie Sie damit umgegangen, also wie viel das mit dem Thema umgegangen ist. Weil man hat eigentlich kaum etwas dazu gesagt, kaum Stellung bezogen. Wäre es nicht klüger gewesen, auf diese Vorwürfe einzugehen und zu versuchen, sie zu entkräften, weil sonst bleibt irgendwie stehen, dass sie vielleicht stimmen können, was ja, vielleicht stimmen sie sogar, aber vielleicht, wie bewerten Sie diese Taktik im Umgang mit diesen Vorwürfen?
Also ich denke, das stimmt nicht. Also da sehe ich keine Beweise dafür, aber was letztlich in den Medien alle 2 Stunden kommen immer irgendwelche Vorwürfe, was ist passiert, mit wenig Untermauerung und mit wenig Beweisen. Also ich denke, und das war auch in, also die, wenn man die ungarische Medienlandschaft anschaut, die linken Medien und die Mainstream-Medien sind sehr stark und sie haben das schon sehr hart gepusht, dieses Thema. Also das ist vielleicht auch bemerkenswert in dieser Kampagne, dass die linken Medien eigentlich keine Achtung mehr darauf geben, dass sie eine unabhängige Image aufhalten, sondern sie pushen sehr hart in Richtung Kampagne, Nachrichten und Kampagne-Messages der TISA-Partei und sie bringen immer wieder unterstützend verschiedene Dokumentationen, verschiedene Nachrichten, die dann wenig untermauert werden und die kommen wirklich alle 2 Stunden wird irgendwas gebracht in Linie mit der Kommunikation der TISA-Partei.
Aber hätte man auf die Vorwürfe eingehen sollen und sie versuchen zu entkräften, weil das wurde eigentlich kaum unternommen, dieser Versuch?
Also ich denke, ich rate allen österreichischen Zuschauern, jede Woche gibt es eine Sendung, Kormány-Info heißt das, Regierungsinfo. Da stellt sich der ungarische Kanzleramtsminister für 1,5-2 Stunden vor den Medien. Alle können fragen, was sie wollen. Diese Fragen werden wöchentlich gestellt. Er antwortet jede Woche. Dass diese Antworten dann nicht als Schlagzeilen gebracht werden, sondern die Schlagzeilen der Vorwürfe wiederholt werden und dann irgendwo die Reaktion. Das ist eher die Situation, würde ich sagen.
Sie haben es erwähnt, Einfluss von außen. Jetzt gibt es auch einen Einfluss von außen, gegen den man eigentlich gar nichts machen kann, nämlich wenn irgendwo ein Krieg stattfindet. Ich habe es erwähnt, hier in diesen Räumlichkeiten war heute, morgen wird es ausgestrahlt, J.D. Vance, der Vizepräsident der Vereinigten Staaten. Trump gilt als ein Verbündeter von Premier Viktor Orban. Jetzt ist es so, und auch die AfD hat Trump als Verbündeten gesehen, auch Marine Le Pen sieht Trump grundsätzlich als Verbündeten, Matteo Salvini in Italien, Le Pen in Frankreich. Jetzt ist es aber so, mit dem Iran-Krieg sind die Spritpreise stark gestiegen, also generell der Preis für Rohöl, auch für Gas ist gestiegen. An den Zapfsäulen bei den Tankstellen für die Autofahrer in Deutschland, Italien, Frankreich, auch in Ungarn werden die Preise höher. Und jetzt hat Teile von der AfD in Deutschland haben sich jetzt von Trump distanziert, haben ihn als Kriegspräsidenten bezeichnet und ihm Wortbruch sogar vorgeworfen. Also konkret war das Tino Chrupalla. Auch Alice Weidel geht auf Distanz zu Trump, sagt, das ist konzeptlos, dieser Krieg. Auch in Frankreich und Salvini gibt es jetzt kritische Worte, von Viktor Orban gibt es das nicht. Aber kann es sein, dass diese hohen Preise aufgrund des Iran-Kriegs, den Trump führt, das jetzt auf die Wahl einen Einfluss nimmt? Ist das gerade eine schlechte Zeit für diesen Krieg?
Für die ungarischen Wahlen ist eher ein anderer Faktor, glaube ich, beeinflussend, nämlich unser Öl kommt nicht aus dem Nahen Osten oder aus anderen Quellen oder aus der Nordsee, sondern es kommt aus Russland. Und die Druzhba-Pipeline, die Freundschaft-Pipeline, wo das Öl 80% des Rohöls aus Ungarn und auch die Raffinerien der Ungarn, also die nahe zu Budapest sind, sind noch die alten Raffinerien, die die während, also wir haben diese Erbe aus der Zeit der Sowjetunion, dass wir Uralöl verarbeiten. Wir haben wir sind auch ein eingeschlossenes Land, ein Landlocked Country, wie man das auf Englisch sagt, wie Österreich. Und wir waren an diese Freundschaftslinie und Pipeline eingebunden, was jetzt abgeschlossen wurde. Also bis jetzt wurde das öfters während des Krieges beschädigt. Man sagt, das wurde jetzt auch beschädigt. Es gibt keine Beweise dafür, eher, dass die Öllieferung erlaufen. 22 Mal wurde das repariert. Dieses Mal hat die Ukraine das verweigert, beziehungsweise sagen, sie können das nicht reparieren, was nicht glaubwürdig ist. Dann dieses Öl wird von Ungarn und von der Slowakei verwendet. Man hat gefragt, dass Experten hingehen können und helfen können. Und das hat man verweigert, dass keine Experten da hingehen können. Und das ist eher die große Frage für die ungarische Energieversorgung, ob dieses Öl aus Russland durch die Ukraine, was jetzt abgetrennt wurde oder geschlossen wurde, wir wissen nicht wie lange, das ist eher gefährlich für die ungarische Öllieferungen. Jetzt wurde also die Regierung versucht, die Preise zu bündeln und Ungarn hat Gott sei Dank große Ölreserven. Also ich denke, es wird gut ausgehen, aber für die ungarische Bevölkerung ist eher diese Linie wichtig, weil das ist...
Trotzdem nur kurz eine Frage zum Iran-Krieg. Ja. Unterstützen Sie das Vorgehen des US-Präsidenten? Also Fidesz und Viktor Orban, steht der hinter diesem Vorhaben?
Das weiß ich nicht, wie die Reaktion von Fidesz ist. Beziehungsweise, wie ich sehe, auch heute Nacht wurde ein Ceasefire für zwei Wochen und es sind jetzt Friedensgespräche. Also meine persönliche Einschätzung ist, dass das nicht lange andauern wird und dass weniger einen Einfluss vor allem auf die ungarische Energieversorgung, eher diese Freundschaftspipeline, beziehungsweise danach hinein das Verhalten von Kroatien, wodurch die Adria-Pipeline keine Versorgung erlaubt wurde, nach Ungarn zu liefern. Und wenn ich von Einfluss aus dem Ausland spreche, darüber spreche ich, und das sind eher die wichtigen Sachen, wenn man diese Wahl verstehen will, dass die Ukraine einfach das Öl abtrennt. Wir haben einen Vertrag mit Kroatien, um das Öl aus dieser Richtung einzuholen. Sie erlauben das auch nicht. Mhm. Und dann kommen die Wahlen. Also das sind dann die Sachen, die auf die Wahl wichtig sind. Und diese Iran-Frage, ich verstehe, dass das für andere Länder wichtig ist, aber aus ungarischer Sicht auf diese Wahl ist das nicht maßgebend.
Gut, aber dann wechseln wir vielleicht zum Thema Russland-Ukraine. Viktor Orban hat, als er 1989 begonnen hat, gegolten als ein Liberaler, als klar proeuropäisch und vor allem ganz hart antikommunistisch. Ist dann ein klassisch bürgerlich konservativer geworden und er hat damals im Jahr 1989 auch eine sehr berühmte Rede gehalten am Heldenplatz in Jeans. Gab es diese Bilder, pro-Westen, antikommunistisch, sehr stark liberal. Wie ist diese Wende oder diese Entwicklung hin zu einer sehr pro-russischen Haltung zu erklären? Ich meine, gut, das ist eine lange Zeit, aber was ist Ihre Erklärung dafür, von diesem pro-westlichen, antikommunistischen, fast radikal-liberalen hin zu einer pro-russischen Positionierung, wo Viktor Orban jetzt steht?
Ich denke nicht, dass da eine pro-russische Positionierung oder... Ganz Ungarn ist antikommunistisch.
Aber meinen Sie, er ist nicht pro-russisch in diesem Konflikt Russland gegen Ukraine? Würden Sie nicht sagen?
Ich würde das nicht sagen. Auch die Ungarn allgemein. Also ich denke, das wird oft falsch gesehen. Also können Sie das vorstellen, dass ein Land wie Ungarn, der 40 Jahre lang ein Kommunismus unter der Sowjetunion gelitten hat, dass wir Ungarn ist pro-ungarisch und wir versuchen, unsere Interessen zu vertreten.
Aber das ist jetzt gar nicht in meinem Konzept für dieses Gespräch, aber, das provoziert natürlich die Frage, wenn man gegen beispielsweise Sanktionen gegen Russland Eintritt im Konzert der europäischen Staats- und Regierungschefs unterstützt man natürlich die russische Haltung.
Helfen diese Sanktionen gegen Russland, beziehungsweise sind diese Sanktionen gut für die europäische Wirtschaft, für die österreichische Wirtschaft?
Also ich bin kein Politologe und ich bin auch kein Wirtschaftswissenschaftler. Ich bin ein Experte für Kommunikation, heißt es. Aber in der Kommunikation ist für mich klar, wenn man verhindert, dass man gegen die russische Seite Position bezieht, dann kommuniziert man natürlich eine gewisse pro-russische Haltung. Überrascht mich jetzt, dass Sie sagen, die Position von Viktor Orban ist nicht pro-russisch. Sie ist aber nicht pro-ukrainisch auf jeden Fall.
Nicht pro-russisch und nicht pro-ukrainisch. Ich denke, das ist pro-ungarisch. Also ich denke, das ist auch, wenn man das nur kommunikationstechnisch anschaut, wenn jemand nicht für etwas ist, sagen wir, nicht für Sanktionen, wo wir wissen, dass diese Sanktionen... Sie haben beschrieben, in was für eine Energiesituation wie Europa ist, die Welt ist. Sie haben über den Iran-Krieg gesprochen. Aber es gibt auch andere Faktoren, die... Also die Welt ist nicht sicherer geworden in den letzten Jahren. Und wenn wir in so einer Situation sagen, zum Beispiel, dass niemand auf diesem Kontinent Öl aus Russland kaufen kann, wo wir selber keine Rohreserven haben, dann ist es nicht pro-russisch oder anti-russisch, wenn man sagt, Leute, schaut mal hin, die Welt ist unruhig, unsere wichtigste Quelle war für Jahrzehnte Russland für Rohstoffe, und wenn wir das einfach so abtrennen und dann ist das okay. Vielleicht für England oder für Norwegen oder für die Niederlande oder für Länder, die Zugang zu anderen Quellen haben, ist das leicht. Aber für Ungarn ist das im Moment nicht machbar. Warum sollte man selber in den Ball schießen und warum ist man gleich pro-russisch, wenn man die eigenen Interessen beobachtet?
Anders gefragt, Russland, also Ungarn ist ja keineswegs neutral, sondern Mitglied der NATO, des Nordatlantikpaktes. Wie ist die Position zum Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine? Verurteilen Sie das, dass Russland, dass Präsident Putin mit seiner Armee in ein fremdes Land einmarschiert ist und dort Krieg führt?
Sehr. Also sowas darf man nicht machen. Also das ist nicht... Sowas darf man nicht machen. Das ist glaube ich, gegen alle internationale Rechte, dass man ein souveränes Land angreift.
Aber wenn man dann gegen die Sanktionen stimmt, dann billigt man das ja indirekt.
Nein, warum? Aber warum?
Ja, weil die Sanktionen natürlich pro-ukrainisch in dem Fall sind und auch ein
Signal. Haben die Sanktionen in den letzten vier Jahren? Haben die Sanktionen in den letzten vier Jahren? Also denken wir darüber nach. Wir sprechen über einen Krieg, was länger andauert als der Erste Weltkrieg, was länger andauert als der Zweite Weltkrieg. Wir machen Sanktionen nach Sanktionen, wo Ungarn zu allen Sanktionen zugestimmt hat. Es gab einige Sanktionen, wo Ungarn für eine Aufhebung gefragt hat, wie die Ölversorgung oder Gasversorgung, also die nationale Interesse oder die Interesse der eigenen Wirtschaft. Aber warum ist man nicht, ich bin auch kein Energieexperte und kein Sanktionsexperte, aber dieser Krieg dauert seit vier Jahren an. Was ich sehe, ist, dass die russischen Truppen rechtswidrig die Ukraine angegriffen haben und Tag für Tag ein paar Meter vorwärts gehen und immer neue Komitate und immer neue Oblasten erobern. Ich sehe nicht, dass... Und Europa steckt in einer Wirtschaftskrise, Österreich ist in einer Wirtschaftskrise, Deutschland ist in einer Wirtschaftskrise. Die wichtigsten Industrien leiden von den hohen Energiepreisen. Und wenn man irgendwie darüber nachdenkt, dass vielleicht nicht uns fertig machen müssten, dann ist man gleich pro-russisch. Also ich verstehe Ihren Gedankengang nicht ganz. Und warum? Also das...
Naja, weil Kommunikation letztendlich doch eine relativ einfache Sache ist, nämlich man ist für oder gegen etwas. Ne? Und in dieser Frage kann man sagen, Man ist dagegen, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Also bin ich...
Meine Frage ist,
dass ich gegen Russland nicht positioniere und eben pro Ukraine.
Was ich den Zuschauern raten würde, ist darüber nachzudenken, wenn wir uns selber Schaden zufügen, weil wir keine eigenen Energiequellen haben oder nur sehr begrenzt, sehr wenig, helfen wir damit irgendjemanden, den Ukraine oder...
Aber wenn die Ursache ist schon der Krieg, den Putin begonnen hat, so wie Trump beispielsweise im Iran.
Aber helfen wir damit, wenn wir sagen, okay, wir fügen uns selber Schaden zu, wir ruinieren unsere Wirtschaft, Deutschland und Österreich ruiniert die Autoindustrie und die ganze Zuliefererkette, die Preise der Herstellung von deutschen Autos steigen in den Höhen, China ist mit E-Mobilität weit vorne und dann sagen wir noch, dass wir keine Energie aus Russland liefern und dann sagen wir noch, dass die Verbrennermotoren ist das Salah, gut?
Ich möchte weiterkommen. Ja, weder Sie noch ich sind, wir haben es gemeinsam betont, weder Militärexperten noch Wirtschaftswissenschaftler. Lassen wir
Sie
das mal
über das Thema. Ich habe versucht,
eine Antwort zu geben. Es war ja auch in Ordnung. Auch gut, dass wir es ausgetauscht haben. Aber
und noch sowas. Bitte, also natürlich. Auch unsere eigene Geschichte. Also mein Großvater. Also ich finde, dass wenn jemand kommt und nach Ungarn kommt und sagt, okay, jemand ist pro-russisch oder wenn man vernünftig nennt und versucht, die eigenen nationalen Interessen, können Sie das vorstellen? Mein Großvater war 5 Jahre lang in Sibirien in einem Arbeitslager. Mhm. Ist das mit dieser Geschichte? Für uns ist wichtig, dass es Ungarn gut geht. Und ich denke, das ist nicht gut, wenn wir unser eigenes Land Schaden zufügen, nur irgendwelche Kommunikationsaspekte vielleicht befriedigt werden dadurch.
Gut. Aber wir sind Kommunikationsexperten, Sie sind Medien, ein Mann der Medien. Lassen Sie uns über Kommunikation und narrative Erzählungen sprechen. Es gibt den Begriff der illiberalen Demokratie. Und Premierminister Orban hat 2014 eine Rede gehalten, wo er explizit gesagt hat, er tritt für dieses Modell der illiberalen Demokratie ein. Warum? Und er hat es begründet. Er sagt, Demokratie ja, aber nicht liberal und meint, ich verstehe es ungefähr so, Sie haben das auch mal gesagt, dass Freiheit bedeutet nicht, dass man tun und lassen kann, was man will, sondern man hat auch eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Das verstehe ich irgendwo, aber ich frage mich, ob das nicht ein Missverständnis ist, weil das Wort liberal im Begriff der liberalen Demokratie heißt ja, also nicht, dass man die Freiheit hat, zu tun und zu lassen, was man will, sondern bezieht sich auf die liberalen Grundrechte, also Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit und eben, dass es Grund- und Freiheitsrechte des Einzelnen gibt. Und dass beispielsweise eine Mehrheit, auch wenn wir in einer Demokratie sind, kann nicht über diese Grund- und Freiheitsrechte abstimmen. Also man kann nicht demokratisch darüber abstimmen, ob man diese oder jene Meinung haben darf. Man darf auch nicht über Minderheiten abstimmen und es gibt Gewaltenteilung, also man kann nicht demokratisch abstimmen, ob der oder der jetzt ein Verbrecher ist, sondern das macht die getrennte Justiz eben. Und für mich ist daher die Frage, wenn man sagt, man ist gegen diese liberale Demokratie, sondern für die illiberale, lehnt man, jetzt sind wir wieder bei der Kommunikation, das ist sehr einfach, schwarz-weiß, lehnt man damit nicht diese Prinzipien, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Freiheit und Grundrechte des Einzelnen ab?
Ich denke nicht. Also das auf Ungarisch, wenn man liberalisch Demokratie, illiberalisch Demokratie, ich denke, das ist eher so, wenn man linguistisch das betrachtet, eine Verschiebung von falschen Freunden. Es gibt diese Erscheinung in der Linguistik. Also ich denke, was Viktor Orban und der Illiberaler, aber das hat er auch nachhinein mehrmals ausgeführt und erklärt, wie er das gemeint hat. Also auf Ungarisch, liberalisch, liberal heißt eine linksliberale Einstellung. Und wenn man auf Englisch spricht und sagt Liberal Democracy, Das ist etwas ganz anderes, wenn man auf Ungarisch sagt, liberalische Demokratie, oder auch auf Deutsch klingt das ganz anders. Also ich denke, also wie ich das verstanden habe und wie ich das gesehen habe, auch damals vor 10 Jahren, wo er das gesagt hat. Also nach der Wende, wo die Kommunisten weg waren, 1994 kamen die Postkommunisten zurück, die sich aber umgewandelt haben in eine liberale, linksliberale, politische, neue, alte Elite. Und wie die Ungarn das verstanden haben, war, dass wir müssen nicht unbedingt eine liberale Demokratie, was eigentlich in Ungarn diese postkommunistische Elite bedeutet, die früher Kommunisten waren, dann auf einmal die größten Liberalen geworden sind, sondern es gibt auch eine Demokratie, was nicht liberal ist, sondern illiberal, also was auch anderes, eine konservative Perspektive, sagen wir, auch zulässt.
Aber heißt das, wenn ich das zusammenfasse, bitte korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt, Sie sind im ungarischen Sinne gegen eine linksliberale Demokratie, aber Sie sind für eine liberale Demokratie im angelsächsischen, also im englischen, westeuropäischen, in der westeuropäischen Begriffswelt?
Machen wir das eindeutig auf Deutsch. Also wenn Sie mich fragen, ob wir für Rechtsstaatlichkeit stehen oder ob wir für Freiheitsrechte stehen oder für Freedom of Speech, dann sind wir voll dafür. Wenn, und das gibt es, ein Druck aus den Medien oder aus Mainstream, von Mainstream-Eliten, dass eine Demokratie nur eher dieser linksliberale Mainstream vertreten kann, was ja auch oft in Österreich beobachtet werden kann oder in Deutschland, und eine andere Stimme nicht zugelassen wird, dann nicht. Also das ist ungefähr wie ich das trennen würde.
Herr Salay, wir haben gerade über Kommunikation, Erzählungen gesprochen. Es gibt eine Erzählung, ich habe das schon in anderen Sendungen erwähnt, aber ich möchte es auch bei Ihnen abklopfen, wie man so schön sagt. Der russische Philosoph, der Wladimir Putin, dem Präsidenten Russlands, nahesteht, Alexander Dugin, hat aus der Theorie des großen Austauschs von französischen Rechtsextremen gemeinsam mit einer rechtsradikalen Theorie aus Amerika von Alex Jones, die neue Weltordnung, so eine neue Erzählung erschaffen, die nennt sich die neue Rechte. Diese Erzählung wird von der AfD in Deutschland vertreten, Salvini in Italien und anderen. Und man erkennt diese Erzählung am Begriff Globalisten. Und die Theorie sagt, dass es eben internationale Globalisten gibt, die UNO, Weltgesundheitsorganisation und so weiter, die so eine Art westliche Verschwörung verfolgen, um traditionelle nationale Identitäten aufzulösen. Ich habe es mir angeschaut, es verwendet auch Premier Orban den Begriff Globalisten. Sehen Sie als Experte für Kommunikation und Medien Fidesz und Viktor Orban als Teil dieser von einem Russen entwickelten Erzählung der neuen Rechten in Europa?
Also das ist sehr an den Haaren herbeigezogen, wie ich das, weil, also das ist meine Meinung dazu. Also ehrlich gesagt, ich habe diese ganzen, ich kenne Herr Dugins Texte, kenne ich nicht, und neue Rechte in diesem Sinne kenne ich weniger. Was als Germanist habe ich mit der konservativen Revolution in Deutschland beschäftigt. Also ich sehe da eigentlich nicht den Zusammenhang zwischen Viktor Orban und also was Sie jetzt vorher erläutert haben, das steht mir so nicht zusammen.
Der Begriff Globalisten, ist Ihnen der bekannt, also dass der immer wieder verwendet wird? Der wird ehrlicherweise sogar auch vom US-Präsidenten Trump mittlerweile verwendet.
Und noch, glaube ich, Globalist, also ich weiß nicht, wie die verschiedenen Herrschaften, die Sie angeführt haben, das verwenden, aber für mich ein Globalist ist der für die, ja, eine globale Welt, und unwichtig ist, was Nationen sind und Länder und
die Grenzen. Das ist schon die Erzählung der neuen Rechten.
Aber das, das ich ist denke, das ist die Geschichte der Menschheit. Oder ich weiß nicht,
okay,
wie ist gut. Das die Erzählung der neuen Rechten. Ich denke, dass also einfach die Welt besteht aus Nationalstaaten. Aber wir könnten das auch anders herumführen. Sagen wir, kennen Sie Francis Fukuyama? In den 90er Jahren hat er seine berühmte Das Ende der Geschichte, End of History, hat er geschrieben. 2006, 2007 hat er ein Buch über die Wiederkehr der Staaten, der Nationalstaaten. Mhm. Bei Propylen ist das auf Deutsch erschienen, ich glaube 2006 oder 2007. Also wenn wir das so wollen, viele Theoretiker sprechen darüber, vor allem in der Zeit, wo die EU da ist, vor allem in der Zeit, wo eine neue Weltordnung entsteht mit China, mit India, mit neuen Weltmächten, mit neuen Nationalstaaten, mit anderen Konzepten von Nationalstaaten, die mit dem anglosächsischen Welt oder mit Europa oder mit Mitteleuropa verbunden sind. Also man kann jetzt irgendwie mit Dugi, neue Rechte und was auch immer irgendwie eine Geschichte anfangen, aber ich kann die gleiche Geschichte von Fukuyama auch erzählen. Warum? Weil ich denke, Intellektuelle über verschiedene Fragen nachdenken, und das ist eine wichtige Frage, wie die Weltordnung aussieht, ob da wirklich eine Kehrtwende da ist, was Francis Fukuyama 1990, wo der Sieg des Liberalismus und dann endgültig ein Ende der Geschichte, keine Kriege mehr, weil der Liberalismus dann alles...
Der Sieg des Liberalismus übrigens. Ne?
Also, aber er selber hat dann in den 2000er Jahren diese These sozusagen schon verändert, modifiziert sozusagen, würde ich sogar sagen, zurückgezogen.
Okay, aber wenn wir schon einen Blick zurück in die Geschichte machen, ja, dann komme ich noch
das auf das Buch Thema. Heißt übrigens Staaten bauen, auf Deutsch von Francis Fukuyama, lohnt sich zu lesen. Also nicht nur immer Dugin lesen, würde ich raten.
Ich kenne Francis Fukuyama und ich weiß auch, dass sozusagen nach dem Mauerfall und dem Zusammenbruch des Kommunismus sozusagen der Liberalismus gesiegt hat und jetzt wir eine Art, und es sich auch ausgebreitet hat, und Sie bezeichnen es eben als linksliberal, und all diese Phänomene, die wir erleben, von Trump, auch Putin, auch die neue Rechte in Europa, sozusagen ein Backlash, also eine Reaktion darauf sind. Ja. Das leuchtet mir schon ein, aber da ist eben dann immer die Frage, gibt es eine Grenze, also kann man es auch übertreiben in der Reaktion. Und da ist für mich jetzt ein Punkt, nämlich die Europäische Union, wenn wir den Blick zurück machen in die Geschichte. Also es gibt eigentlich kaum ein Jahrzehnt, wo nicht Krieg in Europa stattgefunden hat. Frankreich, Deutschland, Österreich, Ungarn, Großbritannien, Spanien, wo auch immer, Italien. Und jetzt gibt es über 70 Jahre innerhalb der Europäischen Union zumindest keinen Krieg. Und wesentlich war, dass in den letzten beiden großen Kriegen immer Deutschland und Frankreich die Hauptkontrahenten waren. Und die Idee der EU war, alles, was man zum Krieg führen braucht, also Stahl, Atomenergie, Metalle und so weiter, wird vergemeinschaftet. Und wenn man dann Krieg führen möchte, weiß man nicht, wem gehören jetzt eigentlich die Panzer, ja? Oder wem gehören die Flugzeuge. Und das ist eben die Idee der EU, dass es vergemeinschaftet ist. Und deshalb gibt es jetzt seit über 70 Jahren Frieden. Ist das Projekt der EU gefährdet?
Also ich denke, die Idee der EU ist nicht eine Verallgemeinschaftlichung von Atomkraft oder sowas. Es gab die,
also solange Frieden, es noch gibt.
Frieden ist die Idee, aber die Europäische Union oder die Vorgänger, diese Stahl- und Eisengemeinschaft, ich weiß nicht, wie das genau auf Deutsch heißt, das waren wirtschaftliche Projekte, also das war eine wirtschaftliche Union, weil man geglaubt hat und gedacht hat, ganz richtig, dass immer für die wirtschaftlichen Quellen und Ressourcen Kriege ausgebrochen sind. Und dann hat man gemeint, okay, wir machen eine wirtschaftliche Zusammenarbeit, zuerst mit den Rohstoffen, dann auch im Handel sozusagen. Und das ist wunderbar. Und ich hoffe sehr, dass die EU weiter so macht. Wenn die EU aber zu sehr in Richtung Einschränkung von weiteren Rechten, wie wir über unsere eigene Zukunft denken, wie wir über die Migrationspolitik denken können, wie wir über unser Unterrichtswesen denken können, wie unsere Freiheitsrechte, übrigen Freiheitsrechte eingeschränkt werden, wenn die EU in diese Richtung geht und ein Vereinigter Staaten von Europa, da bin ich schon skeptisch.
Der ungarische Premier hat jetzt mehrmals ein Veto eingelegt im Treffen der Staats- und Regierungschefs, beispielsweise als es ging um den Konflikt Russland-Ukraine. Und man hat irgendwie das Gefühl, es braucht Einstimmigkeit. Das sehen eigentlich die meisten, vor allem in so wichtigen Fragen. Die EU ist damit nicht mehr entscheidungsstark. Sie kommt ins Stottern und hat Viktor Orban eine Rolle, die das Bestehen der EU in dem Zusammenhang ein bisschen gefährdet? Würden Sie das so sehen?
Ich würde das nicht so sehen. Ich denke, es gibt ein Konzept der Europäischen Union, was ziemlich klar ist. Ich sehe eher, dass die Führungsschicht, die Führungselite der EU, die nie gewählt wurden, die immer mehr zu einem europäischen Superstaat drängen, wobei die EU auf die Einstimmigkeit in wesentlichen Fragen auf allen Mitgliedstaaten angewiesen ist. Und ich denke, das ist wichtig, dass das im Kopf bleibt. Und wenn jemand dagegen stimmt, was eine Brüsseler bürokratische Elite erfindet. Das heißt nicht, dass jemand gegen die Europäische Union ist oder dass man gegen die gemeinsame Zukunft ist, sondern das heißt, dass man eben andere Interessen hat in einer Frage oder eine andere Zukunftsvision hat. Und das sollte schon, glaube ich, in so einer Gemeinschaft, was auf Freiheit, was auf Diversität der verschiedenen Interessen von Nationalstaaten ausgelegt ist, das finde ich ganz normal.
Es gab den Herrn Arthur Finkelstein, der war ein Mastermind, der war ein Politikberater, der hat US-Präsident Ronald Reagan beraten, auch Israels Premierminister Benjamin Netanyahu und auch Viktor Orban ab 2008 bis zu seinem Tod 2017. Und der hatte so ein Motto, ja, man gewinnt eine Wahl nicht mit Sachthemen, sondern mit einem klar benannten Gegner. Also seine Formel war: Man kämpft nicht gegen Nazis, sondern gegen Hitler. Man muss immer sagen, wer ist der Gegner, man muss seinen Namen nennen und man muss ihn dauerhaft attackieren. Und er hat Viktor Orban beraten und auch viele Wahlerfolge sind ihm vielleicht zu verdanken. Ist es vielleicht eine Taktik, dass die EU als Gegner von Viktor Orban auserkoren wurde und damit auch irgendwie ein bisschen Stimmen gesammelt wurden?
Ich denke, das ist auch kommunikationstechnisch, beschreiben Sie das, aber das Leben ist, glaube ich, anders. Also ich denke, 2015 war ein wichtiges Jahr in der europäischen Geschichte, aber auch in der Europäischen Union. Da gab es verschiedene Konzepte zum Thema Migration, wo Angela Merkel vertreten hat, wir schaffen das, wir können 1 Million Migranten aufnehmen. Ungarn hat ein anderes Konzept. Und das hat nichts mit Fidesz oder mit Opposition. Die ungarische Bevölkerung mehrheitlich, ich habe keine genauen Zahlen, aber so ungefähr 90%, glaube ich, denkt, dass wir die illegale Migration stoppen sollen und dass wir die Politik, was 2015 Deutschland vertreten hat, das wollen wir nicht für unsere Zukunft als unsere Zukunft sehen. Aber wenn dann von maßgebenden europäischen Politikern der Druck kommt, okay, aber ihr müsst das so machen, dann Demokratie heißt, dass die ungarischen Leute in einer entscheidenden Mehrheit wollen das nicht so. Dann warum sollte man, oder aber auch andere Fragen, wie kann das sein? Und dann kommt, okay, Migration, und dann kommt Druck. Ungarn wird bestraft Wir zahlen bis heute 1 Million Euro pro Tag, damit wir das nicht machen, was die Europäische Union in dieser Frage vorschreibt, dass wir die illegalen Migranten einfach nicht reinlassen. Das heißt nicht, dass nach Ungarn nicht Migranten kommen können. Das heißt nicht, dass hier nicht viele Ausländer arbeiten, aber in einer kontrollierten, unter kontrollierten Verhältnissen. Das ist, und was kommt danach? Dann wird Ungarn aus dem Erasmus-Programm ausgeschlossen. Das heißt, das können die Zuschauer, glaube ich, kaum vorstellen, dass ungarische Studenten, die Fidesz wählen oder TISA wählen, das wissen, die wählen alles. Die dürfen nicht mit Erasmus nach Europa gehen. Was ich damals nach Heidelberg gehen konnte und dass ich mein kleines Stipendium bekommen habe, das bekommen die ungarischen Studenten nicht, weil die EU sagt, dass mir deine Regierung nicht gefällt. Und deswegen passiert das so. Aber ich gehe noch weiter. MCC ist der Besitzer von Modul Universität in Wien, was eine Universität in Mehrheitsbesitz von MCC von internationalen Studenten, auch viele Österreicher. Und weil MCC eine ungarische Stiftung der Besitzer ist, die Studenten, die an Moduluniversität unter österreichischem Universitätsrecht studieren, dürfen auch nicht am Erasmus-Programm teilnehmen. Können Sie irgendeine Theorie, dass Kommunikation... Ist das nicht so, dass die Europäische Union in diesen Fragen, meiner Meinung nach, eine Meinung oder die Mehrheitsmeinung sozusagen, oder ja, ich bin mir sogar nicht sicher, dass das Europa auf europäischer Ebene eine Mehrheitsmeinung ist, aufdrücken will. Und wenn man da nicht mitmacht, dann zahlt man 1 Million Euro, dann gehst du nicht studieren, dann also kannst du nicht im Ausland studieren. Das klingt
tatsächlich absurd, wobei ich kann es nicht... Ich bin kein Experte, kann es nicht beurteilen. Klingt tatsächlich so, wie Sie sagen,
etwas aber absurd. Aber ich muss sehr unhöflich sein.
Wir sind leider schon über der Zeit. Eine ganz, ganz letzte Frage.
Bitte schön.
Sie haben selber gesagt, am Sonntag die Wahlen, sie sind sehr knapp. Ist Ungarn ohne Viktor Orban, vorstellbar?
Ich denke, dass, wie ich gesagt habe, also bei den letzten Wahlen hat Fidesz mit 18% gewonnen. Die damaligen Messungen haben eine 8-9% Vorsprung gezeigt, glaube ich ungefähr. Ich denke, in dieser Wahl wird es knapper. Fidesz wird meiner Meinung nach 3-6% auf der Liste gewinnen. In den Wahlkreisen, glaube ich, wird es einen größeren Sieg, einen größeren Gewinn sein. Und in dieser Hinsicht, glaube ich, diese Wahl wird anders als die vorigen. Aber ich denke nicht, dass da eine andere Partei an die Macht kommt.
Herr Saller, jetzt muss ich wirklich ganz hart beenden. Wir werden alle gemeinsam am Sonntag mit Spannung schauen, wie die Wahlen ausgeht. Vielen herzlichen Dank für das ausführliche und aus meiner Sicht sehr spannende Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuschauer, sagen wir herzlichen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und wir hören und sehen uns nächsten Donnerstag wieder. Vielen Dank. Boom. Boom, 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 boom.